Wir lesen heute aus 1. Korinther 12, die Verse 1 bis 11. Über die Gaben des Geistes aber will ich euch, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit lassen. Ihr wisst, als ihr Heiden wart, zog es euch mit Macht zu den stummen Götzen. Darum tue ich euch kund, dass niemand Jesus verflucht, der durch den Geist Gottes redet, und niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt alles in allen. In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Dem einen wird durch den Geist gegeben, von der Weisheit zu reden, dem anderen wird gegeben, von der Erkenntnis zu reden, nach demselben Geist, und einem anderen Glaube, in denselben Geist, einem anderen die Gabe, gesund zu machen, in dem einen Geist, einem anderen die Kraft, Wunder zu tun, einem anderen prophetische Rede, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Zungenrede, einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeden das Seine zu, wie er will. Herr unser Gott, wir danken dir von ganzem Herzen für diesen Heiligen Geist, der uns auf so unterschiedliche Art und Weise beschenkt. Herr, hilf uns, diese Gaben, die du uns schenkst, nicht zum Eigennutz, sondern zum Wohl für die anderen einzusetzen. Bewahre uns vor Vergleich. Schenk du Freude an der Vielfalt, die du geschaffen hast. Herr, und jetzt bitte ich dich, segne du diesen Abend, segne unsere Gemeinschaft. Schenk Norbert deine Vollmacht, dein Wort zu predigen, dass es deinem Namen ehrt und dass er geheiligt werde. Und schenk uns die Ohren des Herzens zum Hören, dass wir dein Wort aufnehmen können. Amen.
Das sieht so einfach aus, was wir gelesen und gehört haben. Wir gehen davon aus, dass es zu den Selbstverständlichkeiten der Gemeinde Jesu gehört. Wir haben es mit Jesus zu tun, wir haben es mit dem Heiligen Geist zu tun, wir haben es mit Gaben zu tun. Diese Gaben sind sehr unterschiedlich, wir würden das alle bestätigen und wir würden wahrscheinlich alle sagen, ja, wir sind schon sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben verschiedene Begabungen, wir haben verschiedene Prägungen, wir haben Verschiedenes gelernt in unserem Leben. Und so könnte man sagen, ja, wir haben auch unterschiedliche Gaben. Und dann sehen wir hin und lesen und dann merken wir, darum geht es eigentlich nicht, wie wir geprägt sind, was wir gelernt haben, was wir an Naturtalenten alles mitbringen, was wir irgendwoher mitgebracht haben, sondern dass Paulus hier etwas beschreibt, was uns nach wie vor große Probleme bereitet. Man kann sofort in manchen Kreisen im Streit sein um diese Begriffe, die hier stehen, wenn es um den Heiligen Geist geht, wenn es um diese Formulierung geht, über die wir heute Abend ein wenig nachdenken wollen, nämlich wenn wir fragen würden, wo ist denn die Gabe, gesund zu machen? Wer von Ihnen, wer von euch hat diese Gabe als etwas ganz Selbstverständliches? Wer zieht hier durch die Gemeinde und macht hier und da gesund, wer immer ihm da unter die Hände kommt? Wo ist diese Gabe? Wo ist die Gabe, Wunder zu tun? Dass gelegentlich hier und da Wunder geschehen, das ist für uns nicht völlig ausgeschlossen, nicht so ungewöhnlich, aber wo sehen wir das mit dieser ganz großen Selbstverständlichkeit, wie Paulus uns das hier beschreibt? Wo ist die Gabe der prophetischen Rede? Vielleicht merken wir das schon ein wenig eher, dass da manche Gaben sind, Dinge zu verstehen, Dinge auch auszulegen, zu sagen, dass man sie nachvollziehen kann. Aber wo ist diese Fülle des Geistes, diese Kraft des Heiligen Geistes, die wir nach dem Lesen dieses Abschnittes eigentlich erwarten würden? Da muss man doch etwas sehen können, da muss man doch auch etwas erwarten können in der Gemeinde, dass da etwas geschieht, etwas Sichtbares geschieht. Mit diesem Kapitel 12 beginnt ein wichtiges Thema, Vorher gab es eine Reihe von schwierigen Themen, eher diese typischen Themen in Gemeinden mit den Fragen nach Ehe, nach Eheproblemen, nach Scheidung, also die ganz konkreten Anweisungen, die Paulus uns hier gibt. Dann haben wir vor 2 Wochen über die Mahlfeier nachgedacht, welche Komplikationen da zu bedenken sind. Und nun geht es um das Thema der Geistesgaben. Und es wird immer zentraler in diesen folgenden Kapiteln, immer mehr kommt in den Blick, was Paulus eigentlich sehr wichtig ist. Das ist in der griechischen Rhetorik, wenn man das so will, etwas sehr Wichtiges, dass nämlich die wichtigen Dinge nicht am Anfang kommen und nach hinten hin läppert sich so aus und da kommen dann die Anhängsel, sondern erst kommen mal die weniger bedeutenden Dinge und zum Schluss hin, da wird es dann immer dichter, immer dringender und immer wichtiger. Und da stehen diese Geistesgaben vor uns. Über die Gaben des Geistes aber will ich euch, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit lassen. Tatsächlich müssen wir sagen, wir haben zumindest den Eindruck, es gibt so viel Unwissenheit über die Geistesgaben. Oder sollte ich sagen, so viel Streit, so viel Unsicherheit, so viel Zerrissenheit in Gemeinden zwischen den Evangelikalen und den Charismatikern, zwischen den Erwecklichen und denen, die eher im Traditionellen bleiben. Und Paulus sagt es hier dann viel schärfer als in der klassischen Luther-Übersetzung erkennbar, nämlich, es gefällt mir nicht, ich will nicht, das ist so die Formulierung von ihm, dass ihr euch nicht auskennt mit den Geistesgaben. Oder positiv gesagt, ich will, dass ihr wisst, wie es mit den Geistesgaben ist und was es damit auf sich hat. Und da haben wir jetzt ein großes Problem, nämlich wer sagt uns das? Wie finden wir es heraus? Wie finden wir da Klarheit, was mit diesen Geistesgaben ist? Das Erste ist schon gesagt, es gibt Geistesgaben. Also nicht unsere natürlichen Talente, nicht unsere natürlichen Begabungen, sondern es gibt Gaben durch den Heiligen Geist, die wir nicht von Natur aus haben. Diese Geistesgaben werden nicht in geheimnisvollen Kreisen und Zirkeln gepflegt, sondern sind immer in der Gemeinde wirksam und sind Besitz, wenn man so sagen kann, der ganzen Gemeinde. Nicht Einzelne haben da irgendeine besondere Gabe. Natürlich haben wir auch besondere Gaben, aber es ist immer die Gabe an die Gemeinde, die in Einzelnen sichtbar ist, lebendig wird. Die Geistesgaben zeigen bestimmte Wirkungen, das heißt, man kann es an ihren Wirkungen auch sehen. Es geht nicht um verborgene und unsichtbare Vorgänge, sondern um etwas, was ganz offenbar in der Gemeinde, in der Öffentlichkeit der Gemeinde auch geschieht und praktiziert wird. Die Geistesgaben haben immer einen bestimmten Zweck. Sie dienen der Auferbauung der Gemeinde. Sie dienen nicht uns, nicht mir, nicht dem, der sie anwendet, zu seiner Ehre, zum Staunen der anderen, was da alles möglich ist, sondern sie dienen immer, sie müssen der Auferbauung der Gemeinde dienen und sind damit notwendiger Bestandteil des Gemeindelebens. Die Geistesgaben sind nicht ein Spezialgebiet für Einzelne aus der Gemeinde. Dass da nicht ein paar ganz besondere sind, besonders fromme oder besonders tiefgläubige, die dann auch Geistesgaben haben und andere, die da irgendwie leer ausgegangen sind bei der Verteilung von Gaben, sondern wir alle haben unterschiedliche Gaben und es gibt keinen, der überflüssig wäre in der Gemeinde Jesu. Dann sagt Paulus auch noch, die Gemeinde soll nach den Geistesgaben streben. Also nicht, wer sie hat, der hat sie und die anderen müssen sich darüber keine Gedanken machen, sondern strebt nach den Gaben und strebt vor allem auch nach den größeren Gaben, wird Paulus am Ende nachher sagen in 1. Korinther 12. Da würden wir uns dann fragen, was sind denn die größeren Gaben? Also wenn wir da sortieren sollten, wenn wir eine Rangordnung machen sollten, ich glaube, da wären manche sehr, sehr schnell bei bestimmten Gaben, ich habe ja einige eigentlich schon vorweggenommen, nämlich die Gaben Wunder zu tun, die Gaben gesund zu machen, die Gaben der Prophetie, der Auslegung, einer bestimmten Art der Auslegung, eine bestimmte Form der Erkenntnis, da wüssten wir wahrscheinlich sehr schnell, was bei uns nach unserem Maßstab die besonderen, die größeren Gaben sind. Wir werden ja nachher noch in 1. Korinther 13 im Folgenden sehen, was denn für Paulus die größeren Gaben sind, nämlich Glaube, Hoffnung, Liebe. Ganz offensichtlich, das sind für ihn die größeren Gaben, die bedeutenderen Gaben, die wichtigeren Gaben. Und er sagt auch das, die anderen Gaben werden aufhören, die anderen Gaben werden nachlassen. Und zu sehen, wann und wo lassen sie denn nach, das ist für uns auch eine ganz wichtige und entscheidende Frage. Die Geistesgaben, und das ist mein letzter Punkt in dieser Aufzählung, sind keine natürlichen Gaben, nicht das, was ich sowieso gut kann. Wir hatten das oft, wenn es um Berufung ging, wenn es in der Gemeinde jemanden gab, der gut reden konnte. Und wenn man gut reden konnte, dann musste man Prediger werden. Das war so bei manchen dieser Ansatz. Da wäre ich schon mal durchgefallen. Reden konnte ich gar nicht. Das ist aber nicht der Maßstab der Geistesgabe, sondern die Berufung. Die steht im Vordergrund, und wo eine Berufung ist, da gibt es eine Begabung, eine Gabe, und er ist dafür verantwortlich, dass diese Gabe dann auch vorhanden ist. Und dann geht es weiter in etwas ganz Entscheidendes: Wer den Heiligen Geist empfängt und in den Wirkungen des Heiligen Geistes lebt, lebt damit auch nicht mehr nur in dieser Welt, sondern betritt damit eine andere Welt, lebt in der Welt der Gemeinde Jesu, lebt in seiner Gegenwart, und nur daher sind diese Gaben des Heiligen Geistes zu verstehen, und auch von daher werden sie lebendig. Und wir haben schöne Formulierungen dafür. Eine meiner wichtigsten, schönsten Formulierungen in der Bibel steht in Johannes 7. Manche wissen das längst, weil ich das relativ häufig zitiere, wo Jesus selbst sagt: Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Jetzt könnte ich fragen, wo sind nun in Ihrem Leben, in eurem Leben, in meinem Leben diese Ströme lebendigen Wassers? Oder hat Jesus da vielleicht ein wenig übertrieben? Bei den Strömen lebendigen Wassers. Das heißt, genau wenn man es ansieht, wer an mich glaubt, so wie die Schrift sagt. Also nicht, weil die Schrift sagt, ihr sollt an mich glauben, sondern wer so an mich glaubt, so wie die Schrift mich bezeugt, für den gilt das. Wer an mich glaubt, so wie mein Name in der Schrift bezeugt ist, wer an mich glaubt, so wie meine Herrlichkeit und meine Macht und mein Wesen und mein Offenbarwerden in der Schrift beschrieben ist. Und Schrift meint ja bis dahin immer die Schrift des Alten Testamentes. Das Neue war noch nicht da, als Jesus das gesagt hat. Wer so an mich glaubt, wie die Schrift von mir redet, mich bezeugt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Trotzdem sehen wir natürlich an ihm die Wirkung des Geistes. Nirgends sonst sehen wir so deutlich, welche Wirkungen der Heilige Geist hat, wie im Leben, im Wirken von Jesus. Und wenn wir glauben wollen, wie die Schrift von ihm redet, dann müssen wir in der Schrift nach ihm forschen. Wir werden nirgends anders Antworten finden als in der Schrift, die von ihm zeugt, und das so glauben, wie wir ihn in der Schrift finden, im Gesetz, in den Propheten und in den Psalmen. Wir werden vielleicht sehen, warum es heißt: Lass mich sehen die Wunder an deinem Gesetz. Ich habe natürlich in der Vorbereitung verschiedene Abschnitte der Bibel gelesen, immer wieder verglichen, und ich muss immer wieder sagen, wenn man da einmal sich hineinziehen lässt in diese Zusammenhänge, dann wird die Bibel plötzlich spannender als ein Krimi. Ich lese gerne Krimis. Und die meisten sind auch relativ spannend, aber es gibt nur wenige Bücher, es gibt eigentlich kaum Bücher, die mich so in den Bann ziehen wie die Bibel. Nicht immer, also ich will das nicht übertreiben und sagen, jeden Morgen bin ich so im Bann dieser Bibel, sondern manchmal ist es auch mühsam zu lesen, aber dass immer wieder neue Seiten auftauchen, immer wieder Zusammenhänge sichtbar werden, wo wir den Eindruck haben, da gehen völlig neue Türen auf. Da sehen wir plötzlich Dinge, die wir noch nie so gesehen haben und auch nicht verstanden haben, und plötzlich entsteht da ein neuer Blick. Das ist dieses auch in diesem Zusammenhang nicht anders, wenn er von diesen geistlichen Gaben spricht. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt, alles in allem. Und dann zählt Paulus diese verschiedenen Gaben des Geistes auf, von der Weisheit zu reden, von der Erkenntnis zu reden, vom Glauben zu reden. Bis dahin ist noch relativ überschaubar und auch fast Normalität für uns. Aber dann gesund zu machen, Wunder zu tun, prophetische Rede, Geisterunterscheidung, Zungenrede. Was ist darüber gestritten worden, über die Gabe der Zungenrede? Ob das noch gültig ist, ob man das überhaupt noch darf, ob es das überhaupt noch gibt oder dass das von vornherein, wie es immer hieß, von unten sei. Also schon das Anwenden, Praktizieren von Zungenrede, Zungengebet war in manchen Kreisen ein Zeichen für eine Dämonisierung der Gemeinde. Und natürlich die Auslegung, die auch noch kommt bei Paulus. Paulus nennt das ausdrücklich die Gaben, die Geschenke des Geistes, die keine Begabungen sind im natürlichen Sinne, sondern Gaben, die er ganz gezielt uns verleiht, uns schenkt. Und Paulus davor auch keine Angst machen will, keine Scheu davor aufbauen will. Auch an keiner Stelle sagt, seid vorsichtig mit den Gaben, sondern strebt nach den Gaben. Strebt sogar nach den größeren Gaben. Welche das sind, haben wir schon gesehen. Glaube, Hoffnung, Liebe. Das andere bleibt aber trotzdem immer noch im Raum. Paulus unterscheidet dabei zwei verschiedene Kategorien. Das eine sind die Gaben der Kraftwirkungen, wo man also auch sehen kann, dass da eine Kraft in der Kraft des Heiligen Geistes wirksam ist. Energie und Dynamik wieder sichtbar. Vorgänge, Prozesse, die da sichtbar werden. Und das andere, was auch dazu gehört, sind die Gaben des Dienens, der Diakonie. Auch die Gabe der Liebe, der Zuwendung, der Beziehungen innerhalb der Gemeinde. Und Paulus stellt diese verschiedenen Gaben gleichrangig nebeneinander. Und wenn wir nun noch einmal gefragt würden, welche Kategorie hätten wir denn gern, dann sind wir natürlich ganz schnell bei diesen besonderen Gaben, die mit Energie, mit Dynamik, mit Kraft zu tun haben. Das hätten wir gerne. Ich würde gerne alle gesund machen, die da irgendwo in meinem Umfeld sind. Und wenn wir diese Verheißung der Bibel lesen, dann müssten wir an manchen Stellen sagen, ja, das sollte doch eigentlich so sein. Es sollte keiner in der Gemeinde Jesu krank sein müssen. Es wird auch in manchen Kreisen so praktiziert. Wenn da einer auf Krücken kommt, im Rollstuhl kommt, dann ist es das Maß aller Dinge, dass er aufspringt und den Rollstuhl hinter sich lässt. Und wenn die Gemeinde gesund ist und der Glaube echt ist, dann muss da einer auch aus dem Rollstuhl springen können. Das ist so diese Vorstellung. Davon sind wir weit entfernt. Aber von den Formulierungen her in der Bibel würden wir fast sagen, ja, so steht's aber doch da. Warum steht's denn so da? Und wir erleben das eigentlich gar nicht. Heil und Heilung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist ein sehr, sehr großer Wunsch und wir kennen das aus unserem Umfeld. Da sind so viele, wir haben das beim letzten Mal gesehen, wo es um die Mahlfeier geht, es sind so viele Kranke unter euch, Schwache unter euch und so viele sind auch gestorben unter euch. Das war der Ausgangspunkt von Paulus. Heil und Heilung durch die Kraft des Heiligen Geistes ist im Alten Testament schon bezeugt. Das ist nicht eine Erfindung des Neuen Testamentes, sondern wir haben das schon bei Abraham. Abraham aber betete zu Gott, da heilte Gott Abimelech und seine Frau und seine Mägde, dass sie wieder Kinder gebaren. Das war ein großes Problem. Ein Gebet von Abraham reichte aus. Wir denken an die eherne Schlange in der Wüste und alle, die nur auf diese Schlange sahen, wurden gesund. Wie genial wäre das, so eine Figur hinzustellen und zu sagen, da müsst ihr hin, seht auf diese Gestalt. Wir sagen natürlich manchmal, seht auf das Kreuz von Jesus, da ist das ganze Heil. Ja, das glauben wir auch, nur wir werden trotzdem nicht aus dem Rollstuhl springen und von anderen Krankheiten automatisch geheilt. Aber die Formulierungen sind so klar. Elisa weckt ein totes Kind auf, Naaman ist, der aussätzig war, wird gesund, Hiskia bekommt ein paar Jahre geschenkt, unzählige Heilungen, dann natürlich im Neuen Testament durch Jesus. Er machte sie alle gesund. Er machte sie alle gesund. Warum macht er heute nicht alle gesund? Er ist doch da, er ist doch auferstanden. Wo bleibt die Heilung? Dass er alle gesund macht. Dann gehen wir weiter über die Evangelien hinaus und landen in der Apostelgeschichte. Und in der Apostelgeschichte ist nicht plötzlich ein großer Abbruch, wie man es vielleicht erwarten würde, sondern in der Apostelgeschichte geht es in gleicher Weise weiter, durch die ganze Apostelgeschichte hindurch. Und sie wurden alle gesund und sie heilten alle. Also ohne Verluste an Qualität, an Wirkung geht es in der Apostelgeschichte genauso weiter wie in den Evangelien. Es kamen auch viele aus den Städten rings um Jerusalem und brachten Kranke und solche, die von unreinen Geistern geplagt waren, und alle wurden gesund. Das ist Apostelgeschichte. Was machen wir falsch? Wo fehlt da etwas? Wo war die Unterbrechung in der Sukzession dieser Vollmacht, dieses Geschehens? Was ist da geschehen? Die Verheißungen sind eindeutig im Alten Testament, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Oder Jesaja 53 natürlich, für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Mit einer großen Selbstverständlichkeit wird von Heil und Heilungen aller Krankheiten gesprochen. Und dann natürlich machen wir einen großen Sprung und gehen einmal weiter nach vorne in die Zukunft, im tausendjährigen Reich. Da geht es gerade so weiter. Also hinter uns in der Vergangenheit, vor uns in der Zukunft, überall mit einer großen Selbstverständlichkeit. Es sollen keine Kinder mehr da sein, die nur einige Tage leben, oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern als Knabe gilt. Wer 100 Jahre alt stirbt und wer die 100 Jahre nicht erreicht, gilt als verflucht. Jesaja 65, das ist die Zukunft. Also Heil und Heilungen wird in Zukunft wieder sein. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen, Offenbarung 21, Heil und Heilungen im Alten und im Neuen Testament. Wir sehen, es gab immer schon Krankenheilungen. Und es gab Krankenheilung im großen Stil, mit einer großen Selbstverständlichkeit, zum Teil sogar eine absolute Regelhaftigkeit, nicht nur hier und da, sondern grundsätzlich, sie wurden alle geheilt. Im tausendjährigen Reich wird es dann wieder so sein. Nur ausgerechnet in unserer Zeit. Ja, wir sehen uns als Gemeinde Jesu ja gewissermaßen im Zentrum allen Geschehens, im Zentrum der Heilsgeschichte. Wenn irgendetwas wichtig ist, dann doch die Gemeinde Jesu. Wir sind doch der Höhepunkt. Wir sind doch das Beste, was er hat. Das Wichtigste, das Größte. Da müsste das doch erst recht sichtbar sein und zur Regel gehören. Und ausgerechnet bei uns hat man den Eindruck, ist tabula rasa. Da geschieht so wenig. Natürlich, es gibt auch heute Heilungen, das wissen wir auch. Und von manchen wissen wir das sehr dezidiert. Es gibt auch heute Menschen, die sind heil geworden. Ich kannte einen älteren Bruder, der ist dreimal gesund geworden an verschiedenen Krankheiten, bei dem die Ärzte gesagt haben, sterben Sie, bereiten Sie sich darauf vor. Sie haben keine Möglichkeit mehr, gesund zu werden. Und dreimal wurde er gesund, immer für einige Jahre. Dann kam die nächste Krankheit und er wurde gesund. Und die nächste Krankheit und er wurde gesund. Wir haben Abendmahl miteinander gehalten und wir haben seine Beerdigung geplant. Und ich war ganz sicher, nach dem Urlaub ist er längst beerdigt. Er war auch nicht mehr im Bett, er war in der Reha. Er wurde wieder gesund. Das gibt es auch. Und in der Gemeinde ist es eine Selbstverständlichkeit, dass wir hier und da auch, wie es in Jakobus 5 heißt, gerufen werden von denen, die krank sind. Wenn einer unter euch krank ist, der rufe die Ältesten zu sich. Und dann gibt es ein ganz bestimmtes Verfahren. Das ist sehr unspektakulär, aber wir tun das mit großer Selbstverständlichkeit. Wir sprechen miteinander, wir beten miteinander, wir legen die Hände auf, manchmal salben wir und dann wird unter Handauflegung gebetet und tatsächlich gelegentlich wird auch ein Mensch gesund, von dem die Ärzte gesagt haben, sie haben keine Chance mehr. Und andere, die gar nicht so krank aussahen, die werden nicht gesund und sie gehen dann den Weg ins Sterben hinein. Wir haben es nicht in der Hand. Aber zu sehen, wie viele Gemeinden sich an dieser Frage zerstritten haben, wie es ist mit den Gaben des Heiligen Geistes, mit den Heilungen, mit Wundern und Zeichen, Zungenrede und anderem. Und darum scheint mir diese Frage sehr, sehr grundsätzlich wichtig zu sein. Wie halten wir es mit diesen Gaben des Heiligen Geistes? Ich will, dass ihr euch auskennt mit den Geistesgaben, sagt Paulus. Das ist also kein Thema für ganz Besondere, sondern ich will, dass ihr euch auskennt, dass wir uns nicht verwirren lassen in dieser Frage, dass wir uns nicht zerstreiten an diesen Themen, sondern dass wir wissen, wie damit umzugehen ist, wo wir es einzuordnen haben. Und wir schauen noch einmal auf die Evangelien, wo es heißt, alle wurden geheilt. Jesus heilt Kranke mit einem einzigen Wort. Manchmal tut er auch etwas, streicht irgendeinen Brei auf die Augen oder legt die Hände auf oder macht etwas anderes, aber ein einziges Wort und er erweist sich dabei als der, der die Macht hat. Der Schöpfer, der Herr, der Sohn Gottes, Kranke werden gesund. Zeichen und Wunder sind eine notwendige Begleiterscheinung in der Offenbarung von Jesus in seinem Volk. Und genau das geschieht in allen vier Evangelien. Immer noch drei wesentlichen Voraussetzungen. Er offenbart sich als Menschensohn, als Gottessohn, als Messias, als Herr. Das ist das eine. Er offenbart sich nicht im Allgemeinen. Er offenbart sich nicht oder noch nicht unter den Nationen. Er offenbart sich nicht irgendjemandem, sondern er offenbart sich seinem Volk. Seinem Volk Israel. Und er offenbart sich, das ist das Dritte, gemäß des prophetischen Wortes. Das heißt, wenn er Zeichen und Wunder tut, dann kann man ihn wiedererkennen an dem, was er tut. Dann weiß man, das ist der, der kommen soll. Und alles, was er tut, dient, damit man ihn erkennen kann. Und trotzdem nahmen sie ihn nicht auf als ihren Messias. Sie lehnen ihn ab, sie brachten ihn am Ende ans Kreuz, trotz aller Zeichen und Wunder. Das ist ja für uns auch wichtig, nämlich dass wir nicht den Eindruck haben, wir müssten mehr Zeichen und Wunder erleben, damit die Menschen glauben. Da waren die ja schon viel weiter, die kannten ja das Wort, die kannten die Verheißungen, die hätten wissen müssen, wer Jesus ist, woran man ihn erkennt. Und dann war er da und tat seine Zeichen und Wunder und sie haben ihn nicht erkannt. Und sie haben ihn nicht angenommen, sie haben ihm nicht geglaubt. Und dann sind die Evangelien zu Ende, sie haben ihn ans Kreuz gebracht, dann macht Jesus etwas, was man eigentlich gar nicht erwarten könnte, nämlich er macht eine Fortsetzung in der Apostelgeschichte. Noch einmal unter diesen drei Voraussetzungen, er offenbart sich jetzt als der auferstandene und erhöhte Menschensohn, immer noch als Herr und Messias seines Volkes. Er offenbart sich noch immer nicht den Völkern, auch nicht in der Apostelgeschichte, auch wenn Einzelne schon dazukommen. Aber Paulus hält sich dran, erst die Synagoge, erst mein Volk. Andere kommen dazu, aber zuerst immer die Synagoge der Juden, dahin geht er und seine Brüder möchte er gerne erreichen. Offenbart Jesus in seinem Volk und immer gemäß dem prophetischen Wort. Immer nach dem Grundsatz, das Reich Gottes ist sehr, sehr nah herbeigekommen. Das gilt in den Evangelien und das gilt immer noch in der Apostelgeschichte. Das Reich Gottes ist nah herbeigekommen. Er ist nicht ferne von einem jeden unter euch, sagt Paulus später auf dem Areopag. Da gilt es auch den Heiden. Aber das immer noch gilt, das Reich Gottes ist sehr, sehr, sehr nahe. Und diese Formulierung gebrauche ich mit Absicht. Das Reich Gottes ist sehr, sehr, man könnte was sagen, nur durch eine hauchdünne Wand entfernt. So nahe. Man könnte danach greifen. Und er sagte ihnen ein Gleichnis. Seht den Feigenbaum und alle Bäume an. Wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht es, so wisst ihr selber, dass jetzt der Sommer nahe ist. So auch ihr, wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dies Geschlecht wird nicht vergehen, bis es alles geschieht. Da stehen wir wieder vor der Frage. dies Geschlecht ist doch vergangen. Es ist doch mehr als einmal vergangen. Es ist vieles geschehen. Alles ist geschehen, was er verheißen hat. Aber das Entscheidende ist nicht geschehen. Bis hin zu diesem gewaltigen Wort, wo es heißt, das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen, Lukas 24 und dann Johannes 14. Wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und er wird noch größere tun als diese, denn ich gehe zum Vater. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was immer ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Da müssten so viele Fragezeichen vor uns stehen. Was beten wir nicht alles? Worum bitten wir? Und es geschieht nichts. Das ist jedenfalls unser Eindruck. Diese Verheißung scheint ins Leere zu gehen oder übertrieben zu sein. Da steht schwarz auf weiß, aber die Wirklichkeit sieht irgendwie anders aus. Das Einzige und Entscheidende, was nicht geschehen ist, das haben wir zu sehen. Er hat alles getan. Er hat alles getan. Aber sie haben ihn nicht angenommen. Der entscheidende Effekt blieb aus. Und darum erfüllt sich nichts von all dem, was er verheißen hat, weil die Antwort ins Leere geht, weil die Antwort ausbleibt. Sie lehnen ihn ab. Das Reich Gottes war ganz, ganz nah. Es hätte alles anders sein können. Und dann folgte noch etwas anderes, noch die Himmelfahrt nach Ostern, nach den Evangelien kommt dann die Apostelgeschichte, die enorm wichtig für uns ist, um überhaupt zu verstehen, was für ein Übergang das ist vom Alten zum Neuen Testament. Was ist da jetzt ganz anders? Auch zu verstehen, was passiert nun eigentlich mit seinem Volk Israel, was bis heute ja vielen nicht klar ist. Dass Israel nicht einfach ein überholtes Volk ist, mit dem man nicht mehr rechnen müsste. Welche Bedeutung hat die Gemeinde aus Nationen jetzt in dieser Zeit und welche Beziehung besteht zwischen seinem Volk Israel und der Gemeinde Jesu? Und zu verstehen, die anfängliche Gemeinde Jesu, also da, wo es angefangen hat, Apostelgeschichte 1 und 2, besteht ausschließlich aus den Erstgeborenen aus seinem Volk. Da ist von den Nationen, von den Heiden noch gar nichts zu sehen. Und am Anfang, im Lauf der ersten, vielleicht kann man sagen Monate oder Jahre, kommen sporadisch ein paar Erstlinge aus den Nationen dazu, aber es bleibt immer noch im Zentrum sein Volk Israel. Und die ganze Apostelgeschichte hindurch geht es vor allem um diese eine Frage, werden sie, sein Volk Israel, die Juden, werden sie ihn als sein Volk komplett annehmen oder nicht? Also diese zweite Chance, die sie haben, die Evangelien, die haben sie übergangen, die Fortsetzung, die zweite Chance in der Apostelgeschichte, noch einmal die Möglichkeit zu haben, noch einmal Zeichen und Wunder zu sehen, noch einmal die ganze Fülle seines Wirkens, seines Wortes, seiner Macht zu sehen in der Apostelgeschichte. Werden sie ihn jetzt annehmen oder nicht? Und die Apostel, allen voran Paulus, soweit wir das sehen können, war davon ganz fest überzeugt, eine ganz lange Zeit lang. Sie müssten ihn annehmen. Jetzt, nach Kreuz und Auferstehung und Himmelfahrt und Pfingsten, jetzt müssten sie ihn annehmen. Sie können gar nicht anders, aber sie konnten anders. Also in denselben gedanklichen, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, Fehler, hat ja auch Luther gemacht. Luther hat ja gedacht, jetzt sag ich mal, wie das Evangelium geht. Zum ersten Mal seit Jahrhunderten verkündige ich das Evangelium so, wie es gesagt werden muss. Und wenn ich das Evangelium in aller Klarheit verkündige, dann müssen all die Juden, die da in diesem großen Umfeld leben, die müssen zum Glauben kommen. Die können gar nicht anders. Und dieser Zorn auf die Juden, bei Luther erklärt sich nicht daraus, weil er prinzipiell judenfeindlich, antisemitisch gewesen wäre, sondern weil er so fassungslos war. Jetzt haben sie das Evangelium. Jetzt verkündigen wir das Evangelium so, wie es verkündigt werden muss. Jetzt müssten sie zum Glauben kommen und sie kommen nicht zum Glauben. Die Verstockung geht weiter. Und das ist ein ganz, ganz tiefer Einschnitt, dass die Apostelgeschichte zunächst die Fortsetzung des Lukas-Evangeliums ist für uns ja völlig klar. Lukas hat beides geschrieben, Evangelium und Apostelgeschichte, aber dann die Apostelgeschichte unter ganz leicht veränderten Bedingungen. Jesus ist aufgefahren zum Himmel. Das ist eigentlich der wesentliche Unterschied. Er sitzt zur Rechten Gottes, aber seine Offenbarung, sein Ringen um sein Volk Israel geht in der Apostelgeschichte unvermindert weiter. Und wenn wir schauen, was genau in der Apostelgeschichte eigentlich geschieht, dann sehen wir immer diese zwei Seiten. Nämlich Jesus offenbart sich wie zuvor in den Evangelien auch in der Apostelgeschichte. Vor allem und zuerst seinem Volk Israel. Was tun sie? Sein Volk, sie lehnen ihn konsequent weiterhin ab. Das Pfingstwunder, unzählige Male verheißen durch die Propheten, Sie können es nachlesen, Sie müssten es wissen, Sie lehnen es ab. Die Heilung des Gelähmten, also ein sehr eindrückliches Bild, der saß ja immer vor dem Tempel, den kannten Sie ja. Plötzlich springt er durch die Gegend. Sie lehnen es ab. Sie haben es mit eigenen Augen gesehen. Viele Zeichen und Wunder der Apostel, sie lehnen ihn ab. Das Verhör vor dem Hohen Rat, der Hohe Rat lehnt ihn ab. Stephanus mit einer gigantischen Predigt, anders kann man es nicht sagen. Sie hören ihn, sie lehnen ihn ab. Verfolgung der Gemeinde setzt ein, sie lehnen ihn noch mehr ab. Paulus kommt zum Glauben, also der ist ja bekannt gewesen. Und wenn der zum Glauben kommt, müssen wir doch sagen, da muss doch was dran sein, sie lehnen ihn ab. Es wird in allen Städten und Synagogen gepredigt, begleitet von Zeichen und Wundern, sie lehnen ihn ab. Und es wird auch erfüllt, was wir eben schon gesehen haben, Johannes 14, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und er wird noch größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater, und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Und genau das geschieht in der Apostelgeschichte. Sie bitten, er handelt. Was immer sie bitten, er handelt. Sie bitten um Bewahrung, er bewahrt. Sie bitten um Freilassung aus dem Gefängnis, er schickt einen Engel, die Ketten zerspringen, die Türen springen auf, ein Erdbeben. Was immer ihr bitten werdet, es geschieht. Und wieder die Frage, ja und bei uns? Warum geschieht bei uns nichts? Sie lehnen ihn ab. Und genau das geschieht durch die ganze Apostelgeschichte hindurch. Sie lehnen ihn ab, trotz all der vielen Zeugnisse. Warum sage ich das? Es geht in der Apostelgeschichte nicht nur um die Entstehung der Gemeinde Jesu aus den Nationen. Das verstehen wir oft so, dass es nur noch um Gemeinde Jesu aus den Heiden ginge, sondern es geht vor allem darum zu sehen, dass die Verstockung Israels immer tiefer wird, immer weiter geht, trotz aller Zeichen und Wunder, trotz aller prophetischen Klarheit, systematisch geht das weiter. Die Verstockung nimmt eindeutig zu, bis hin zur Verhaftung von Paulus. Dann kommen die ganzen Instanzen, auch das ist spannend zu sehen, Paulus vor dem Hohen Rat, sie lehnen ihn ab. Verhör vor dem Statthalter Felix, er wird abgelehnt. Verhandlungen vor Festus, Befragung vor König Agrippa, Herodes, einer von diesen vielen Herodes-Ablegern, sie lehnen ihn ab. Letzte Verhandlung, und das ist die entscheidende, vor den Oberen der Juden in Rom, also im Zentrum des Reiches, vor denen, die sozusagen an oberster Stelle des Judentums stehen, sie lehnen ihn ab. Das ist der letzte Schritt. Der letzte Punkt. Paulus muss das Evangelium vom Reich Gottes vor allen Instanzen und vor allen Autoritäten verantworten und verkündigen, und sie lehnen auch ihn und seine Verkündigung ab. Bis zu diesem letzten Augenblick gelten diese drei Grundsätze: der auferstandene und erhöhte Jesus offenbart sich durch Zeichen und Wunder. Er offenbart sich vor allem in seinem Volk, er offenbart sich gemäß des prophetischen Wortes, Gesetz, Propheten und Psalmen. Und dann heißt es, und dieses Wort scheint mir eines der ganz scharfen Worte zu sein, die ganz leicht übersehen werden in den deutschen Übersetzungen. Es ist ein prophetisches Wort von Paulus, es ist eigentlich ein prophetisches Urteil von Paulus, wenn es nämlich heißt, so sei es euch kundgetan. Also schon diese Formulierung macht es deutlich. Jetzt habe ich euch ein Wort zu sagen. Jetzt kommt ein Urteil, nämlich, dass den Heiden dies Heil Gottes gesandt ist und sie werden es hören. Und in diesem Augenblick beginnt etwas vollkommen Neues, nämlich in diesem Augenblick sind diese drei Grundsätze abgeschlossen. Fast könnte man sagen, beendet. Er offenbart sich nicht mehr durch Zeichen und Wunder. Er offenbart sich nicht mehr seinem Volk. Er offenbart sich nicht mehr gemäß den Propheten, wie sie ihn eigentlich kennen müssten. Sondern jetzt geht das Heil über zu den Heiden und Nationen. Und damit endet nicht nur die Apostelgeschichte, sondern damit enden diese Grundsätze. Er offenbart sich nicht mehr in dieser Klarheit, in Zeichen und Wundern. Die Offenbarung Jesu als Menschensohn, als Messias, als König Israels, als Sohn Gottes, als Heiland und Erlöser und Wiederhersteller seines Volkes Israel wird nur noch auf eine Weise bezeugt und verkündigt, nämlich nicht in Zeichen und Wundern, sondern durch sein Wort. Allein durch sein Wort. Gelegentlich auch noch durch begleitende besondere Zeichen, aber nicht mehr als eine grundsätzliche Regel. Und damit beginnt jetzt eine ganz andere Zeit. Und diese Zeit nennt Paulus von da an die Zeit des Geheimnisses Christi, das in früheren Zeiten den Menschenkindern nicht kundgemacht war, wie es jetzt offenbart ist, seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist. Jetzt folgen die Briefe von Paulus, die zu den späten Briefen zählen. Also die Briefe, die nach diesem Wandel, nach diesem Wechsel geschrieben sind. In den Briefen vorher, und dazu gehört auch der erste Korintherbrief, da ist noch eine sehr, sehr deutliche Erwartung da, dass er unmittelbar kommt, dass die Wiederkunft Jesu unmittelbar bevorsteht. Wir warten nun nur auf das Offenbarwerden Christi, schreibt Paulus in 1. Korinther ganz am Anfang. Wir warten nur darauf, sonst nichts. Wir warten auf das Offenbarwerden Christi. Und damit meint er natürlich, wir warten darauf, dass er kommt. Aber er kommt nicht, weil die Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Und sie sind noch lange nicht erfüllt. Dann kommt das Ende von Apostelgeschichte. Und damit geht jetzt eine völlig neue Zeit hinein. Und diese Zeit ist nicht bestimmt, also nicht erkennbar bestimmt für uns. Es ist nicht sichtbar, wie lange diese Zeit gehen wird. Heute wissen wir mindestens 2000 Jahre. Und das ist die Zeit des Geheimnisses Christi. Ein Geheimnis, das vorher nicht offenbar war. Die Zeit der Gemeinde war vorher nicht bekannt. Auch Paulus war es vorher offensichtlich nicht bekannt, dass es solch einen tiefen und langen Einschnitt geben würde, in dem vollkommen andere Bedingungen herrschen. Keine Zeichen und Wunder. Also ich will niemanden enttäuschen, wenn wir jetzt irgendwie drauf aus waren. Jetzt habe ich so ein tolles Thema, Heil und Heilung in der Kraft des Heiligen Geistes. Jetzt steht unterm Strich sozusagen, das gibt's gar nicht, das kommt erst noch. Oder das war schon mal. So stringent würde ich es nicht formulieren, weil wir es ja auch anders erleben. Aber dieses Offenbarwerden Jesu in seiner Macht und Herrlichkeit, in Zeichen und Wundern, das ist nicht für diese Zeit bestimmt. Paulus spricht davon nicht mehr. Nachher. Sondern da kommt dieser Einschnitt von Römer 9 bis 11. Und da führt er es deutlich aus, was nach Apostelgeschichte 28 geschehen ist. Nämlich da kommt ein ganz, ganz tiefer Einschnitt. Die Verstockung Israels auf eine unbestimmte Zeit. Sie lehnen Jesus endgültig, also vorübergehend endgültig ab. Jetzt kommt die Zeit der Gemeinde aus Nationen. Und dieser Einschub ist auf unbestimmte Zeit. Die Zeichen und Wunder nehmen ab. Am Ende von 1. Korinther 12 sagt Paulus das sehr deutlich, dass alles abnehmen wird. Nur drei Dinge bleiben: Glaube, Hoffnung, Liebe. Und natürlich sein Wort. Sein Wort bleibt beständig. Was bleibt, sind diese drei Dinge. Und Paulus sagt deutlich, das sind die größeren Gaben: Glaube, Hoffnung, Liebe. Der Glaube, dass sein Wort gilt, auch in dieser unüberschaubaren Zeit. Dass wir sein Wort annehmen, dass wir an seinem Wort festhalten, dass wir es glauben, weil es sein Wort ist. Glauben ohne zu sehen, so wurde es ja dem Thomas gesagt, nämlich selig ist, wer nicht sieht und doch glaubt, nämlich seinem Wort glaubt. Die Hoffnung, dass das, was wir schon gesehen haben in der Schrift, im Alten Testament, in den Evangelien, auch in der Apostelgeschichte und dann im tausendjährigen Reich, die Hoffnung, dass er alles wiederherstellt, dass er alles zum Heil führt. Dass wir uns nicht verheddern in dieser Vorstellung, wir brauchen unbedingt mehr Zeichen und Wunder. Da würde ich am ehesten sagen, nein, wir brauchen überhaupt keine Zeichen und Wunder. Wir haben sie schon, sind alle schon da. Alles schon bestätigt in seinem Wort. Was wir brauchen, ist Glaube, ist Hoffnung, ist Liebe. Und wenn wir von Liebe sprechen, dann meinen wir nicht schöne Gemeinschaft und immer Herz und Herz vereint zusammen, auch wenn das sehr schön ist, sondern die Liebe zu ihm, die Liebe zu ihm, die Liebe zu seinem Wort, die Liebe zu seinem Volk, heute wichtiger denn je. Dass wir nicht sagen können, mit seinem Volk ist es vorbei, das braucht keiner mehr, sondern dass wir immer noch in der Liebe zu seinem Volk stehen und dass wir an der Seite Israels zu stehen haben. Ich will das mal ganz deutlich formulieren. Aber auch die Liebe zur Gemeinde. So irre uns manches auch manchmal vorkommen mag in seiner Gemeinde und längst nicht alles Gold ist, was glänzt, oder wir manchmal große Fragen haben an seine Gemeinde, aber die Liebe zu seiner Gemeinde, solange er seine Gemeinde liebt, solange wollen wir sie auch lieben. Und wenn ich es richtig verstehe, sind das die Wunder an seinem Gesetz, dass wir verstehen, wie er es meint, dass wir verstehen, wie verlässlich sein Wort ist, dass wir verstehen, dass sein Wort wahr bleibt, auch da, wo wir irritiert werden von Formulierungen und den Eindruck haben, das stimmt doch alles nicht. Das hat sich doch nicht erfüllt, was wir hier gelesen haben am Anfang, sondern dass wir sehen, ja, das folgt einem ganz bestimmten Muster, ganz bestimmten Grundsätzen. Und am Ende werden wir lachen. Am Ende werden wir uns freuen. Am Ende werden wir staunen, dass er alles so macht, wie er es verheißen hat. Und dann können wir damit leben. Wenn auch manchmal nur sehr schwer, dass nicht alle gesund werden. Dass nicht alle geheilt werden, freuen uns umso mehr, wenn wir gelegentlich, punktuell sehen, da ist wieder jemand gesund geworden. Jesus ist da und seine Kraft ist auch bei uns gegenwärtig. Aber das Heil, das eigentliche Heil, das kommt erst noch. Und es kommt mit großer Macht und Herrlichkeit. Wir beten noch miteinander. Herr Jesus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass wir uns an dein Wort halten dürfen und dass wir wissen, dass jedes Wort wahr ist. Auch da, wo wir manches nicht verstehen, wo wir es falsch zuordnen, wo wir uns verwirren lassen von Meinungen, von Lehrfragen, von Diskussionen, da wollen wir umso mehr verstehen, wie du es gemeint hast. Und wenn wir dann genau hinschauen, dann sehen wir auch, wie genial dein Wort ist, wie genau du es nimmst in deinem Wort und dass kein Wort überflüssig, vergeblich am falschen Platz ist, sondern du wirst einmal alles erfüllen, was du verheißen hast. Und das gilt auch für uns ganz persönlich, dass wir uns an dich halten dürfen, dass wir vertrauen dürfen, ob du reagierst, ob du handelst, ob du alles so machst, wie wir es von dir erbeten und gewünscht haben, oder ob es ganz, ganz anders kommt. Wir wollen das lernen bei dir, dass am Ende dein Wort absolut wahr ist und wir dir vertrauen dürfen. Und darum wollen wir dich ehren, dir glauben, hoffen und vertrauen, was du uns verheißen hast. Und wir wollen alles lieb haben, was zu dir gehört. Deine Gemeinde, dein Volk, dein Wort, Menschen, deine Ewigkeit, die Verheißungen, die du gegeben hast, alles, Herr, was dein ist, das gehört auch zu uns und wir freuen uns daran, dass wir das mehr und mehr entdecken und erkennen dürfen. Leite uns darin, segne uns darin, dass wir immer mehr verstehen. Wir geben dir darüber alle Ehre. Amen.